Geld. Ich denke, ich habe nie über das Thema gepredigt. Und es ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema, darüber zu predigen. Ich denke, Predigen hat ein blaues Auge bekommen, wenn ein Prediger über Geld predigen, weil in viele, vor allem Fernsehprediger, wird es um Geld gepredigt, damit sie viel bekommen. Ich denke an einen, als ich Kind war, das erste, wo ich wirklich bewusst die Nachrichten angehört hatte, von einem James Baker hieß er. Und er war ganz bekannt als Fernsehprediger. Ich weiß nicht, ob er hier bekannt war, aber er wurde erwischt, weil er viel über Geld gepredigt hat und hat eine riesige Villa mit goldenen in dem Badewanne und alles Mögliche. Und ja, es hat mehrere Jahre im Gefängnis verbracht, deswegen. Also Geld ist ein sensibles Thema, wenn es um Predigen geht. Und alle, wenn das Wort hören, macht eine Hand auf den Geldbeutel. Aber Geld ist etwas, das uns allen trifft. Wir leben in einer Welt, wo wir ohne Geld nicht zurechtkommen werden. Wir wissen, wir brauchen Gott allein, aber es ist so in unseren Gesellschaften, ob es mit Geld oder Sachen zu tauschen, wir leben in einer Materiewelt. Und wir müssen mit Geld auch umgehen. Ich möchte heute Morgen die Bibelstelle vorlesen, Matthäus Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Und an dieser Stelle sehen wir am Anfang von einer ganzen Reihe von Themen, was unsere Beweggründe sein sollen, warum wir für den Herrn leben sollen, warum wir einige einzelnen gute Taten auch tun sollen. Und fängt er mit dem Thema Almosen. Matthäus Kapitel 6, Vers 1. Jesus sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her besaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Almosen im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. In diesem Kapitel sehen wir 11-mal das Wort Vater, und zwar eurem Vater, dein Vater und so weiter. Und was wir hier erfahren haben vor ein paar Wochen, ist, dass es hier um unsere Beziehung mit unserem Herrn, aus unserem Vater geht. Und er spricht von einzelnen Themen wie Almosen geben, Gebet und Fasten. Und er spricht darüber, dass wir nicht vor den Menschen das machen sollen, weil das kann falsche Beweggründe haben. Wir wollten von denen gesehen werden. Und dann sagt er deswegen, habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, wenn er das vor den Menschen macht. Das ist die Art und Weise, wie wir ausleben, was Gottes Wort sagt. Almosen geben, Gebet, Fasten, ist nicht vor den Menschen. Ich glaube, ein bisschen mit Humor, vielleicht ironisch, hat Jesus hier gesagt, dass sie nicht vor dir her posaunen lassen. Okay, kannst du dir vorstellen, so ein Posaunenchor vor dich kommt? Hey, schau, er hat Millionen Euro gegeben zu der Kirche. Du, 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 und alle spielen, damit alle sehen werden, dass er das gegeben hat. Sicherlich haben einigen auch, wie heute, auch geschmunzelt. Vielleicht haben Einzelnen auch sowas sicherlich oder wirklich erfahren, buchstäblich erfahren. Es könnte sein, dass zu der Zeit in den Synagogen und in den Gassen es doch angesagt wurde, wenn ein großer Betrag gegeben wurde, spendiert wurde. Dass angesagt wurde, der Rabbi Ben Shani hat, 1000 Shekeln gegeben für die Armen. Und dann haben sie gesagt, der Ben Shani, was hat er gemacht? Okay, ich habe den Namen erfunden, aber okay. So war es vor den Menschen gemacht. Nun, es gibt Ich glaube, wenn wir das hören, gibt es eine Reaktion. Vielleicht in der westlichen Welt, vielleicht ist es allgemein so, dass wir, oh Mann, wenn Menschen das erfahren, was ich tue, etwas Gutes für Gott, dann habe ich meinen Lohn vor Gott für die Ewigkeit verloren. Dann muss ich alles im Verborgenen machen. Aber eigentlich ist das nicht hier, was er meinte. Er spricht von Beweggründen. Und ganz ehrlich, sind unsere Beweggründe oftmals, wenn nicht immer, gemischt. Wir tun etwas Gutes, wir wollten wirklich es für den Herrn machen, aber wir sind doch manchmal froh, wenn andere das erfahren. Es streichelt unser Stolz ein bisschen, es tut was für uns. Diese gemischten Beweggründe kommen immer wieder vor. Das sollte uns nicht fertig machen und sagen, okay, dann soll ich nichts machen. Das ist nicht, was Jesus hier meinte. Er spricht davon, dass wir oben schauen, wenn wir etwas für den Herrn machen. Und nicht schauen, was die Menschen denken. Gleichzeitig sagt er in Kapitel 5 etwas Wichtiges, wenn er über das Salz und Licht spricht. Und er sagt, dass wir unser Licht strahlen lassen sollen, leuchten vor den Menschen, Vers 16, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater in den Himmel ist, verherrlichen. Zwei Sachen hier. Eine ist, der Grund, warum wir das Menschen sehen lassen, ist, um Gott zu verherrlichen. Und hier spricht er nicht von einzelnen Taten, sondern von einem Leben, das vor dem Herrn gemacht wird. Ein ganzes Leben vor den Menschen zu leben, ist viel schwieriger zu täuschen, um selbstgerecht zu sein, als einzelne Taten. Okay? Also wenn du einzelne Taten gibst, was weiß ich, Geld gibst, großes Gebet, Fasten tagelang und alles so schmutzig, weil man nicht gebadet hat, um ihn zu sehen, ich habe was für den Herrn gemacht. Das sind einfach zu täuschen. Aber ein ganzes Leben, das vor den Herrn gelebt ist und vor den Menschen, das sagt er hier, das ist dein Licht leuchten zu lassen. Ich denke, das ist ein hilfreicher Punkt, das zu unterscheiden. Dass wir nicht immer wieder, was weiß ich, wenn du vorne stehst und betest oder vorne stehst und Bibel liest oder anderen sehen, dass du etwas für die Gemeinde gemacht hast, dass du nicht sagst, okay, na, mein Lohn, jemand hat es fahren, dann ist mein Lohn vorbei. Das ist nicht der Punkt hier. Der Punkt ist die Beweggründe, dass wir so vor den Herrn machen und dass unser ganzes Leben vor den Menschen schon doch vorgelebt wird, damit sie unseren Vater im Himmel verherrlichen. Dann gibt er hier dieses Beispiel von Almosen geben. Das ist eine von drei Beispielen. Almosen, dass wir nicht vor den Menschen das machen. Almosen, damit den Armen was haben, aber dass wir für unseren Vater das tun. Und es gibt diese Anwendung, dass wenn wir was geben, dass unser Linke nicht wissen, was unser Rechte tut. Vielleicht ist es schon einfacher, das heutzutage zu machen, weil man macht eine Überweisung. Ne? Und der Einzige, der das erfährt, wird dann der Kassierer. Okay, und ich werde es auch nicht erfahren, was du gibst. Okay, wirklich nicht. Und das wird nicht auf dem Leinwand gebracht, wer was gegeben hat. Das ist wirklich schon gut so. Okay? Dann weiß nicht den Rechten, was der Linke gegeben hat. Okay? Und dass wir das vor dem Herrn machen, damit wir einen Lohn von ihm bekommen, wenn wir vor ihm stehen, bei dem Preisgericht. So sollte unser Beweggründe sein, Gott zu verherrlichen. Wir wollen es für ihn machen. Nun, ich möchte dann dieses Thema, weil das eigentlich haben wir vor zwei Wochen das Thema schon ausgelegt. Das war eigentlich Wiederholung. Dass wir dann heute betrachten, wie gehe ich dann mit meinem Geld um? Was sind die Anwendungen für uns in der Bibel von Geben? Und ich möchte abweichen von dieser Stelle nur, sondern möchte quasi in der ganzen Bibel einzelnen Stellen, die um unser Geld geht, unser Geben und was Gott dazu sagt. Und mein Ziel ist wirklich, uns zu befreien von dem Gedanken, was ich geben muss. Ich möchte uns gleichzeitig uns befreien, die Freude zu haben beim Geben zu dem Herrn. Weil das ist Gottes Ziel. Und das siehst du sowohl im Alten als auch Neuen Testament. Erstens möchten wir so anfangen. Wenn wir von unser Geld geben, von dem Herrn geben, ob es in der Gemeinde ist oder einzelnen Menschen gibt, den du erfährst, die Hilfe brauchen, die arm sind, die in großer Not sind. Wir machen das für den Herrn. Und die Tatsache ist, wir müssen verstehen, eigentlich, gut, wir schauen die Stelle an, bevor wir den Punkt machen. Psalm 50, lass uns hinschauen in die Bibel. Lass die Bibel für uns reden lassen. Lass die Bibel für uns reden. Psalm 50, Abvers 12. 12. Spricht er hier von Opfern geben. Eigentlich möchte ich Abvers 8 lesen, weil er tadelt mit seinem Volk. Und er sagt uns, was das Problem war. Psalm 50, Vers 8. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadele ich dich. Auch deine Brandopfer sind beständig vor mir. In diesem Fall haben sie Opfern doch gegeben, genau wie das Gesetz gesagt hatte. Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge, und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen. Denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen, das Blut von Böcken trinken? Natürlich ist die Antwort nein. Gott hungert nicht. Gott braucht dein und mein Geld nicht. Er ist nicht, hat dich nicht darauf, ist nicht darauf angewiesen. Und was wir hier gerade gesehen haben, es gehört Gott alles. Es gehört alles zu Gott. Er sagte in den Verse, Vers 12, wenn ich hungerte, ich würde es nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Auch das Geld gehört ihm allen, gehört allen Gott. Nun, alles gehört ihm, es gehört ihm sowieso, die Erde und ihre Fülle, das heißt alles, der Inhalt, alles, was drin ist, gehört Gott. Aber gleichzeitig hat Gott uns eine Verwaltung über diese Erde gegeben. Im Psalm 115 sagt er, die Himmel sind die Himmel des Herrn, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben. Alles gehört Gott, aber er hat dir und mir die Verantwortung gegeben, die Verwaltung gegeben, uns Menschen über diese Erde. Psalm 8 sagt er, du machst den Menschen zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Gott hat uns Verwaltung gegeben. Anfang mit Adam, fängt mit Adam und Eva an und geht weiter, dass wir diese Erde verwalten. Gott hat dir und mir Gelder gegeben, Vermögen gegeben, ganz ehrlich, im Vergleich zu der ganzen Welt, ziemlich viel, sehr viel. Und das ist eine Verwaltung von Gott. Gott braucht es nicht, es gehört ihm allen, aber er hat uns als Verwaltung Geld gegeben. So sagt er hier, Gott braucht unser Geld nicht, er hat uns Verwaltung gegeben und Gott will auch, ob er, auch wenn er keinen Hunger hat, will trotzdem von uns, will, dass wir ein Opfer ihm bringen. Genau in diesem Psalm, Vers 50, schau, was er sagte. Vers 14, nachdem er von, dass er nicht hungert, dass alles ihm gehört. Er sagte, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe ihm an, mich an dem, am Tag der Not. Ich will dich retten. Und du wirst mich verherrlichen. Gott wird trotzdem ein Opfer haben. Und was er wirklich haben will, ist unserem Herzen. Er will unser Herzen haben. Nun, das ist keine Ausrede für das Geld. Eigentlich ist es im Gegenteil. Er will nicht nur dein Geld haben, er will dein Herz haben. Er will das alles haben. Das sagt er im Neuen Testament auch, nicht nur im Alten. So, vielleicht wir so anschauen, in Römer Kapitel 12, Vers 1. Wir schauen einige Stellen an. Ihr müsst wirklich Ausdauer haben. Aber dann könnt ihr wirklich prüfen, was sagt der Schrift? Und wenn du etwas hörst und es wird dir neu oder etwas, das du, kann ich damit übereinstimmen, dann solltest du schauen, was sagt Gott? Kannst du selber prüfen. Römer 12, Vers 1. Paulus fängt jetzt ein neuer, ganz neuer Teil an. Der erste Teil ging um die Lehre, um die Gerechtigkeit in Jesus allein durch den Glauben, dass wir alles in Jesus haben, dass wir gerechtfertigt sind, gerecht erklärt sind vor Gott. Und jetzt fängt er an, die Anwendung zu machen. Was bedeutet das denn für mein Leben, wenn Jesus alles, wenn ich gerechtfertigt bin in Jesus, wenn ich in Jesus bin? Und dann sagt er in Vers, Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, das Wort nun ist das Verbindungswort zu dem ganzen ersten 11 Kapiteln. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, das Heil, was ihr in Jesus habt, euer Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. So sehen wir im Alten Testament Opfern, in dem Neuen Testament Opfern. Und jetzt ist nicht mehr Böcken und Stiere, sondern es ist ausdrücklich, was er schon im Psalm 50 auch gesagt hatte, dass du dich selbst als lebendiges Opfer darstellst. Sowas kann nicht vorgetäuscht werden, vorgespielt werden. Es ist etwas, das im Herzen stattfindet, weil Gott die Herzen kennt. Es ist ein Opfer. Ein Opfer wird schon manchmal man merken, dass es weg ist. Und wenn man das macht, überlegt man schon erst. Aber es ist ein Opfer, das Paulus hier uns ermahnt zu machen. Durch die Erbarmungen Gottes. Gottes Erbarmen ist da. Und deswegen wollten wir das machen. Es geht hier wirklich um die Herzenssachen. Dass vom Herzen will Gott unser alles auf dem Altar darstellen. Nun, das ist eher ein bisschen allgemein. Aber die große Frage, die wir dann haben, ist, okay, wie viel Geld soll ich Gott geben? Wie viel Geld soll ich Gott geben? Wir fragen das. Vielleicht ist es falsch formuliert, aber das ist mindestens in unserem Herzen manchmal zu fragen. So, ich möchte das Thema ganz offen von der Bibel her betrachten. Wie viel soll man geben? Meine Gelder, wir alle, wenn wir in diesem reichen Land leben und wir haben vieles, haben wir, du und ich, eine größere Verwaltung, größere Verantwortung aus vielen anderen Ländern, dritten Weltländern, die weniger zur Verfügung haben. So, ich denke, es ist schon ein aktuelles Thema für uns, dass wir überlegen, wie sollte ich als Christ mit meinem Geld umgehen? Hat Gott eine Meinung dazu? Ich denke, selbstverständlich, wenn ich mein Leib als lebendiges Opfer ihm zur Verfügung stelle, dann gehört mein Geldbeutel auch dazu. Es gibt eine ganz interessante Geschichte von einem Mann, glaube es war eine wahre Geschichte, ein Millionär, der zum Glauben gekommen ist. Er war eigentlich, hat Milliarden, glaube ich, für Wert und er war ein ganz großer Unternehmer oder was weiß ich, in Texas, glaube ich. Und er ist zum Glauben gekommen und er hat sofort eine große Menge, sein ganzes Vermögen Gott zur Verfügung gestellt. Und auch in der Gemeinde, große Gemeinde, glaube ich, wo er war. Und die Menschen haben gesagt, spinnst du? Was machst du? Das ist ja Wahnsinn. Und der Mann sagt ganz einfach, weißt du was? Ich habe mich taufen lassen. Und als ich mich taufen lassen habe, wurde mein Geldbeutel, mein Portemonnaie auch getauft. Nun, das ist gut. Er hat bemerkt, es gehört Gott alles. Nun, das gefällt uns vielleicht nicht. Aber überleg mal, ist es doch die Wahrheit. Es gehört Gott Es gehört alles, was du hast, Gott. Sowieso. Aber wenn Gott, wenn Jesus dir und mich gekauft hat, nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut. Was ist eigentlich es im Vergleich, wenn wir alle unser Vermögen Gott zur Verfügung stellen? Nun, wir möchten hier schauen, was sagt die Bibel dazu? Und wir möchten mit dem Alten Testament anfangen. Wir haben von dem Zehnten gehört. Aber bevor wir zu dem Zehnten kommen, möchte ich erst schauen, was die Bibel allgemein sagt von Opfern geben, von dem Vermögen geben, wie Gottes Meinung war für Israel in diesem Land, in Israel. Lass uns in 2. Mose 23 schauen. 2. Mose 23. Dieses Volk wird im verheißenen Land kommen. Und was werden sie mit ihrem Vermögen, mit dem Gewinn, wie sehr sollten sie das betrachten? 2. Mose 23, Vers 19, sagt er, das Erste von den Erstlichen deines Ackers sollst du an das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst ein Böckchen mit in der Milch seiner Mutter kochen. Und hier spricht er von ein Opfer bringen, und zwar das Erste von den Erstlingen. Wenn du ein Gemüsebeet hast, und du siehst die Blüten so kommen. Und dann kommt Frucht langsam, Gemüse, Äpfel, verschiedene Sachen. Gott sagt, gib mir das Erste. Nicht nur von den Böcken, sondern auch von dem Ackerfelder. Gib mir das Erste. Das ist ein geistliches Prinzip, das wir schon im Alten Testament finden. Die Erstling wurde dann von Gott gefragt. Wir sehen hier, und wir werden es kurz klären, warum, aber du hast hier genau gesagt, was sie machen. Macht das Erste von den Erstlingen. Und dann haben wir auch dann die Zehnte. Lass uns in 3. Mose schauen, dass wir schauen, wo hat Gott das gesagt? Wir wissen das, aber lass uns wirklich das genau anschauen. Ich denke, unsere Augen sind nicht darauf gekommen, vielleicht. Lange Zeit, und wir hören nur davon, Zehnten, Verzehnten. 3. Mose 27, Vers 30 bis 32. Sagte, und der ganze, Vers 30, und der ganze Zehnte des Landes, welches Land? Wenn sie im verheißenen Land kommen, diesem ganz fruchtbaren Land. Und der ganze Zehnte des Landes, von Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinem Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er seine Fünfte hinzufügen und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Die Zehnte war für Israel befohlen zu geben. Nun, das kommt uns vielleicht hart vor, aber im Alten Testament, unter diesem Gesetz, war das nicht nur, das Volk zu ärgern. Das war nicht Gottes Ziel. Er hat denen quasi Leitlinien gegeben für das Vermögen, das Reichtum, das sie hatten. Das war Leitlinien. Wir können es so wie Stützräder sehen. Wenn du erst gelernt hast, Fahrrad zu fahren, okay, dann, gut, in Amerika ist es üblicher. Wir sind jetzt angewöhnt, mehr mit Laufrädern zurechtzukommen, was viel vernünftiger ist. Aber als Kind hatte ich die Stützräder auf meinem Fahrrad. Und sie waren schon eine Hilfe. Ich denke, sie hat mich wirklich gestört, weil dann ist immer so gekippt. Ne? Und die Stützräder waren ein bisschen doof. Aber sie waren schon eine Hilfe beim ersten Lernen Fahrradfahren. Und so hat Gott auch im Alten Testament, in 3. Mose, in mehreren Stellen von den Zehnten gesprochen. Okay, ihr habt ein großes Vermögen in dem neuen Land. Gebt den Zehnten. Das war wie Stützrede für sie, dass sie verstehen können, das war nicht nur Pflicht, das war eigentlich das Grundlinie. Aber nicht nur. Es gab auch eine freiwillige Opfer. Gott wollte nicht, dass es so wie Kirchensteuer geht, dass man einfach das überweisen lässt, es kommt sowieso draus, wenn ich so auf dem Religionslücke auf dem Formular schreiben, evangelisch oder katholisch, dann muss ich das bezahlen. Gott wollte das nicht. Er hat es auch freiwilligen Opfern gesagt, dass sie das machen dürfen. 5. Mose, deine freiwilligen Gaben. In Sprüche 3, Vers 9, diesem Verse, wir wissen, vertraut auf dem Herrn mit ganzem Herzen. Aber kurz danach sagte er, vielleicht wollen wir es anschauen, diese Stelle ist, Sprüche 3 ist wirklich gewaltig in vielen Hinsichten. Ich benutze das mehrmals im Monat, würde ich sagen, wenn es um Entscheidungen geht, um im Leben und Schwierigkeiten im Leben. Wir wissen die Stelle, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand. Aber was bedeutet das praktisch, Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Gott sagt, vertraut auf mich, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Er spricht hier, interessanterweise, er spricht hier nicht von den Zehnten. Er spricht von, was du freiwillig machst mit deinem Vermögen. Und wenn du mit Vertrauen das machst, pass auf, Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. So, das ist im Alten Testament. Wir wollen wissen, was im Alten Testament sagt, weil da kommt der Zehnte. Nun, wir müssen verstehen, das Zehnte ist nicht bei dem Gesetz nur gegeben. Es wurde eigentlich früher schon praktiziert. Du hast Abraham hat eine Zehnte Melchisedek gegeben, den König. Wir wissen nicht, wie Abraham von dem Zehnten gewusst hatte, aber er hat einen Zehnte dem Melchisedek gegeben. Auch dem Jakob hat den Zehnte gegeben. Er hat Gott gesagt, ich verspreche dir, wenn du mir segnest, werde ich dir ein Zehnte von all mein Vermögen geben. Das ist vor dem Gesetz gegeben wurde. Nur, dass wir verstehen, dass es auch so war. Und so haben wir auch in Malachi 3. Malachi 3, was wir gerade früher von Stefan gehört haben. Malachi 3, hier ist Israel. Der Zehnte wurde gegeben. Wurde von Gott befohlen, hunderte Jahre davor. Und Gott wirklich muss mit denen tadeln, wieder hier. Weil sie untreu Gott gewesen sind. Sie waren untreu zu ihren Ehenfrauen. Sie haben sich scheiden lassen und haben neuen Frauen, heidnischen Frauen zu sich genommen. Und Gott sagt, ich hasse die Scheidung. Und jetzt in Kapitel 3 spreche ich von einem anderen Thema, und zwar, dass sie die Zehnte nicht gegeben haben. Und was interessant hier ist, Gott spricht ganz offen und sagt, ihr habt mich beraubt. Und das Volk sagt, was? Wie haben wir dich beraubt? Wir haben nichts von dir genommen. Gott sagt, ihr habt die Zehnte nicht gegeben. Nun, wir haben gesehen, Gott hat gesagt, die Zehnte gehört mir. Nun, Tatsache ist, wir wissen, und ich bin froh, wir leben nicht unter dem alten Bund. Wir leben unter dem neuen Bund. So ist die Frage für uns, was bedeutet das für mich und für dich in 2018? Diese Zehnte von dem Alten Testament. Alten Testament ist nützlich für uns. Das Gesetz zu wissen ist nicht uns verbindlich. Aber was bedeutet das für mich im Neuen Testament? Eines können wir sagen, Jesus hat die Zehnte immer noch unter dem Alten Bund, aber trotzdem in Matthäus 23, Vers 23, immer noch unterstützt quasi. Er hat gesagt, ihr habt den Zehnte genommen von Minz, Anis, Kümmern und so hättet ihr machen sollen. Aber außerdem, in außer einer Stelle, wo im Alten Testament zitiert wird, im Hebräerbrief, wird der Zehnte nicht mehr erwähnt im Neuen Testament. So ist die Frage, was bedeutet das für uns? Eines ist, es ist immer noch so, Gott gehört. Alles gehört Gott. Immer noch heute. Auch deine und meine Vermögen. Alles sind Geschenke von Gott. Aus Verwaltung von ihm. Und wir wissen, dass Gott auch von uns, von unserem Vermögen haben will. Wir haben es schon erwähnt in Römer 12. Und Gott sagt, dass wir ein lebendiges, dass wir uns, unser Leibe, unsere Person, uns als lebendiges Opfer darstellen, ist mein Portemonnaie auch ein Teil davon. Es gehört mir. Und wenn ich Gott in diesem Gnadenzeit liebe mit ganzem Herzen, dann wird mein Geldbeutel auch betroffen. Und wenn wir überlegen im Alten Testament, dass die Richtlinie da war, selbst für die ganz armen Menschen die Zehnte zu geben und was sie weitergeben wollen, freiwillig war, es fällt mir schwer zu glauben, dass unter Gnade es weniger ist. Es fällt mir wirklich schwer. Ist es etwas verpflichtet? Wenn du Mitglied in der Gemeinde bist, wirst du das unterschreiben müssen, dass du ein Zehntel aller deinen Einkommen gibst? Absolut nicht. Absolut nicht. Wenn wir nie machen, und ich sage euch Grund dafür im Neuen Testament. Aber die Bibel im Neuen Testament spricht jetzt von freiwilligen Geben. Die Stützräder sind weg. Unter dem neuen Bund, wir sind unter Gnade. Aber was du merkst, und lass uns in der Apostelgeschichte schauen, als diese neue Gemeinde gegründet war, ist, dass das Evangelium jeden Bereich des Lebens von den Menschen ändert, betrifft. Wenn du bei Pfingsten schaust, in der Apostelgeschichte, es spricht von diesen, wir harrten, Kapitel 2, Vers 42, diese 3000 sind hinzugetan, diese neue Gemeinde. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig geworden aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an allen, je nachdem einer bedürftig war, und waren einmütig im Tempel, brachen das Brot, nahmen Speise und so weiter. So, du siehst, das Evangelium hat diesen Menschen ihr Leben geändert. Und du siehst keine von den Aposteln an Pflicht, du musst deine Zehnte geben. Auf einmal haben alle gesagt, es gehört alles Gott. Nun, das ist etwas Radikales. Sie haben also alle gemeinsam gehabt. Ich sage euch, ich kann mir kaum vorstellen, wie das sein soll. Das ist sehr radikal und ich hätte das nicht geglaubt, wenn es nicht so klar stehen würde in der Bibel. Was wir haben im neuen Bund, ist nicht, dass wir, genau wie andere sagen, dass von außen, das musst du machen und so ist es eine Pflicht geworden. Und manche haben dann darauf verzichtet, es wurde nicht mehr, sondern es ist etwas, das Gott in dem Herzen bringt. Jesus hat sein Alles gegeben. Und wenn wir ihm gehören, betrifft es auch meinem Gelder. So, die Frage ist immer noch offen. Was soll man geben? Einerseits ist die Frage wirklich verkehrt, weil wenn du Geburtstag hast in 2 Wochen, okay, und deine Frau oder dein Mann auf dich zukommt und sagt, oder dein Freund von dir sagt, okay, du hast Geburtstag in 2 Wochen, was muss ich dir geben für deinen Geburtstag? Würdest du sagen, nichts bitte, also na, lass es weg. Okay. So, die Frage ist verkehrt, wir sagen, was soll ich geben? Die Frage ist, wenn Jesus alles für mich gegeben hat und er mein Leben geändert hat, was darf ich ihm geben? Haben wir Richtlinien? Im Neuen Testament nicht. Aber im Alten Testament, die Zehnte ist schon, ich sage es so, für mich, es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Weil dann, das haben wir mindestens etwas, wo Gott sagt, hier, Hier ist eine Richtlinie für dich. Neuen Testament nicht erwähnt. Nicht verpflichtet. Wird nicht in der Gemeinde verpflichtet. Aber hier ist ein Anfang. Ich sage es ein Anfang, weil ich denke, das soll nicht, und ich bin schuldig daran gewesen, es soll nicht sagen, okay, ich muss meine Zehnte geben, okay, moderne Zeit, klicke ich darauf, Überweisung, okay, ist weg. Okay, Gott, hab's gemacht. Nee. Will Gott das von uns? Nein. Was wir sehen möchten, ist, was will Gott wirklich von uns? Und ich möchte schauen, dass es nicht, dass es doch mit unserem Geld zu tun hat, aber es geht mit unserer Herzenseinstellung, mit unserem Geld. Schau mit mir zum Schluss in 2. Korinther 9. 2. Korinther und den 9. Kapitel. Die Gemeinde in Jerusalem war in großer Not. Und die Gemeinden, die reich waren, wie in Korinth, hat Paulus von denen ermutigt, eine Spende zu machen, dass sie denen unterstützen. Und was du in Kapitel 9, Vers 7 siehst, Kapitel 9 und Vers 6. Dies aber sage euch, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Es geht hier um Gelder. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Die Zeit ist knapp, das wirklich aufzupacken, aber ich möchte nur ein paar Beobachtungen machen als Anwendungen für uns heute. Was im Neuen Testament, wie soll ich mit meinem Gelde umgehen? Erstens, wir sollten bewusst geben. Wir sollten bewusst geben. Er sagt ja, nicht mit Verdruss oder Zwang, Entschuldigung, Vers 7, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Dass du wirklich Überlegungen machst, was du den Herrn gibst. Nicht nur was machen, sondern bewusst dem Herrn geben. Es soll ein Ausdruck unserer Anbetung zu unserem Gott, wenn wir von unserem Mögen sagen, hey Gott, ich weiß, ich habe dir gesagt, dass alles dir gehört, aber ich möchte das heute machen. Dass deine Linke nicht weiß, was deine Rechten macht, du schaust es nicht mit den Posaunen oder mit Klavier oder je nachdem oder auf dem WhatsApp, keine Ahnung. Du machst es vor dem Herrn aus Liebe zu ihm. Und du machst es bewusst. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Ich möchte dich fragen, überlegst du wirklich, was du mit deinem Vermögen machst? Es gehört alles Gott. Du gehörst Gott. Ist es irgendwie von deinem Geldbeutel getrennt? Und du machst die Überlegung und sagst, Gott, es gehört dir alles. Ich möchte bewusst dir alles zur Verfügung stellen. Gib bewusst. Gib freiwillig. Er sagte nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Hier ein Apostel spricht zu einer Gemeinde. Er hat Autorität in dieser Gemeinde, aber sagt ihnen nicht aus Verdruss, nicht aus Zwang. Mach es. Nicht so, mach es freiwillig. Es soll freiwillig sein. In anderen Stellen, Kapitel 8, spricht er davon, dass sie in ihrem Armut gegeben haben. Das ist schon etwas, wo diese Gemeinde ein Beispiel war, dass sie was geopfert haben. Sagen wir so, es hat finanziell wehgetan. Sie waren in Armut, haben trotzdem viel gegeben. Sage euch, ich bin weit entfernt von so einer Gemeinde. Dass wir auch was opfern. Jesus hat gesagt, dass diese Witwe, die einen kleinen Pfennig gegeben hat, mehr als dem ganzen reichen Menschen gegeben hat. Warum? Sie hat ihr Letztes gegeben. Weit entfernt von so einer Frau. Was für ein Vertrauen. Was für ein Leben zu ihrem Gott. Jesus hat sie beobachtet und sagt, sie hat mehr gegeben. Es geht nicht um die Menge, es geht um den Herzenseinstellung, wo man sagt, aus Vertrauen werde ich alles Gott zur Verfügung stellen. Es gibt noch was. Es hat mit freiwillig zu tun, aber ist auch so sehr wichtig, dass wir geben, aber fröhlich geben. Aus Freude zu unserem Gott geben. Das ist sehr wichtig. Deswegen auch haben wir keine Pflicht in der Gemeinde. Weil in dem Moment, wenn es verpflichtet wird, du musst so viel geben, und wird geguckt, hast du das gegeben, ist die Freude weg. Weg. Alle stöhnen nur. Es soll ein fröhlicher Geber sein, dass wir aus Freude zu unserem Herrn das machen. Das ist nicht etwas, das man so hoch pushen kann. Das ist etwas in deinem Herzen. Wenn wir mit einer falschen Herzenseinstellung Gott was geben, spenden, dann ist das ein Problem in unserem Herzen. Hat unsere Gelder zu viel Wert für uns? Wir halten das zu nah. Dann sollen wir erst, bevor wir geben, das wirklich alles dem Herrn in unser Herzen abgeben. Uns als lebendiges Opfer darstellen. Sagen, Herr, es gehört dir alles. Ich werde nicht was zurückhalten von dir. Und bereit sein, anderen dann zu helfen. Dann kommt die Freude. Geschwister, das ist, was Gott haben will. Gott braucht dein Geld nicht, aber er möchte dir und mir die Freude im Geben gönnen. Dass wir lernen, die Freude aus unserem großen Vermögen abzugeben. Kurze Übung kann jeder machen, wenn wir denken, hey, ich weiß, es gibt Geschwister in unserer Umgebung, weiß Geschwister manchmal wirklich in Not sind, finanzielle Not. Es geht hier um eine Herzenseinstellung. Es ist nicht, dass man große Menge gibt, sondern gibst du aus Freude zu deinem Herrn. Bist du in viel Schulden? Ich spreche nicht nur von so ein Haus gekauft, sondern wirklich Schulden zum anderen Menschen. Will Gott, dass du dich befreist davon, damit du mit deinem Geld frei bist, anderen zu helfen in ihrer Not. Deswegen sagt er in Epheser, dass der klaut, soll nicht mehr klauen, sondern lernen zu verdienen, helfen, damit ihr anderen helfen können, die in Not sind. Es geht um frei sein, um anderen zu helfen. Und es geht um Gott verherrlichen. Es geht nicht um die Gemeinde. Es geht nicht um uns zu verehren. Es geht um Gott, ihm zu verherrlichen. Es verherrlicht ihn, wenn wir alles ihm abgeben. Was hält dich zurück vom mehr dem Herrn geben? Ich denke, zwei Sachen können uns zurückhalten. Eine ist, dass wir unser Geld lieben. Aber ich denke, das größere Problem für uns, ich sage euch für mich, ganz ehrlich, ist das Vertrauen. Das ist Vertrauen. Wenn ich den Herrn mehr gebe, was ist es, wenn ich das Problem habe? Oder wenn, ja, auf einmal eine große Rechnung kommt. Was ist es denn? Ich möchte uns fragen, wenn wir aus Freude, um Gott zu verherrlichen, Gott geben, aus Vertrauen zu ihm, denken wir, dass Gott uns im Stich lassen wird? Ich denke, dass Mangel an Vertrauen hält uns zurück, von mehr den Herrn zur Verfügung zu stellen. Was hat Gott gesagt, als er gesagt hat, die Zehnte nicht gegeben, habt ihr Gott beraubt? Er sagte, ich werde euch segnen. Ich werde euch umso mehr geben. Und ich sage euch, Geschwister, es ist wirklich so. Gott möchte, dass wir das lernen. Die Zeit ist vorbei. Aber ich möchte uns befreien, dass wir für unser Geld leben. Ich möchte uns befreien, dass wir etwas geben müssen. Ich möchte uns befreien, alles Gott zur Verfügung zu stellen, dass jeder für sich einfach, wenn du nichts machst, für den Herrn gibst oder weniger machst, einfach bewusst überlegen, vor dem Herrn bringen, zwischen dir und dem Herrn, du und deine Frau, du und deinem Mann, vor dem Herrn, was soll ich geben? Was willst du von mir her? Was kann ich mehr für dich machen? Und dann kommt den Segen. Kommt den Segen. Lass das vor dir und dem Herrn und dass wir alles Gemeinde auch in diesem Bereich Freude haben können, Freude genießen dürfen. Zeit ist längst vorbei. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich wollte euch uns nicht mitten in dem Thema stehen lassen. Aber lasst uns Gott danken, für was er uns gegeben hat und dass er uns jeder für sich leitet, wie wir mit unseren Almosen umgehen. Lieber Herr Jesus, du kennst mein Herz. Du weißt, so ein Thema ist schwierig zu predigen, weil es uns allen so persönlich betrifft. Herr, lass dein Wort und was ist deine Absicht für jeden Christ hier bewusst sein, was dran ist, wie wir in diesem Bereich mehr wachsen können, mehr für dich zur Verfügung stellen. Wir möchten, Herr, nicht aus Pflicht was machen. Wir möchten es machen aus Liebe zu dir, aus unserem himmlischen Vater, weil du so reichlich und gesegnet hast und für uns gesorgt hast. Mach uns, Herr, weise mit unserem Gelder, dass wir die in deinem Königreich für die Ewigkeit investieren können. Amen.